Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo liebe Wiebke, frohes neues Jahr.
Auch dir ein frohes neues Jahr, liebe Nathalie. Herzlich willkommen.
Total schön, dich in dieser Konstellation zu sehen.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Das ist ein guter Anfang in diesem Jahr, den wir beide hier heute haben.
Ich denke auch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir starten den Sphäraum-Talk in 2025 mit einer ganz außergewöhnlichen Folge. Und zwar mit einer neuen Stimme, mit meiner neuen Stimme. Und mit einer außergewöhnlichen Konstellation, denn wir haben keinen externen Gast dabei. Es sind nur, in Anführungszeichen, Wiebke Becker und ich, Nathalie Bräuninger. Und warum wir das so gewählt haben in dieser Konstellation, das wollen wir euch gleich erklären.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir freuen uns sehr und auch Nathalie, herzlich willkommen. Sphäraum bei der Rotonda und wir freuen uns auch wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit dir. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Das Sphäraum-Talk, das muss ich ja echt nochmal üben. Das musst du mir mal gleich erklären, warum das so heißt. Und ich kann es nicht aussprechen. Ich habe das Intro gerade 10-mal aufnehmen müssen. Sphäraum.
Sphäraum-Talk.
Ja, na gut, aber ich lebe mit den Herausforderungen. Wir möchten uns gerne kurz mal gegenseitig vorstellen, damit die Zuhörer uns ein bisschen besser kennenlernen und auch so ein bisschen verstehen, wie wir so ticken, wer wir sind. Ich fange mit dir an, liebe Wiebke. Du leitest das Pre-Marketing-Management bei Jung und bist Ansprechpartnerin seit vielen, vielen Jahren mit zu Architekten, Architektinnen, zu Innenarchitektinnen und Planerinnen. Pre-Marketing-Management, vielleicht sagst du gleich kurz mal, was das eigentlich ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Das Pre-Marketing-Management bei Jung ist dafür, dass wir eben zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt bereits Kontakt haben zu den genannten Zielgruppen, Architektinnen, Innenarchitekten, aber auch Projektentwickler der Immobilienwirtschaft. Und uns geht es eben darum, zu frühen Zeitpunkten schon darüber zu sprechen, wie können wir unterstützen in den Ideen, in den Visionen, aber auch eben darum, wie können wir Netzwerke pflegen, mit Leben füllen. Und dafür haben wir ja einerseits jetzt hier die Kooperation auch mit der Rotonda. Es gibt die Jung Architekturgespräche, viele andere Formate, aber das ist das Pre-Marketing bei Jung, was wir machen. Vielleicht noch auch ein Wort zu Jung. Das habe ich jetzt in Hamburg nämlich gelernt Ende des letzten Jahres, dass das gar nicht allen unbedingt klar ist. Wer ist eigentlich Jung? Was macht Jung? Wir sind ein Hersteller von Schaltern, Steckdosen und Gebäudesystemtechnik, sitzen in Schalksmühle und produzieren zu über 95% in Deutschland.
Okay, danke. Du bist jetzt, ich muss mal nachgucken, seit 2018 bei Jung und warst davor im Vertrieb Außendienst bei Heinze, hast 1992 dort angefangen. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, du warst wirklich die erste Frau im Vertrieb bei Heinze in dem ganzen Team.
Mhm, das stimmt, ja.
Warst insgesamt dort 25 Jahre, ich hoffe nicht 25 Jahre dann die einzige Frau im Vertrieb, oder?
Nein, es kam dann noch jemand dazu.
Okay. Und seit 2018 eben bist du bei Jung, warst als Key Account Managerin, hast dort angefangen, 2022 die Leitung eben dessen übernommen und bist jetzt seit Juni 2024, also man kann noch gratulieren, Leiterin des Pre-Marketing Management. Und neben diesen normalen beruflichen Dingen engagierst du dich auch mit sehr viel Herzblut bei anderen Projekten. Wie hier hast du ja schon gesagt, bei Rotonda und bei dem Podcast, bei dem eigenen jungen Podcast, die Architekturgespräche oder aber Plan M. Und deswegen kennen wir uns ja. Plan M ist das erste Mentoring-Programm für Architektinnen in Deutschland, was uns ein bisschen näher zusammengebracht hat. Von dem her, ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Zusammenarbeit in der neuen Konstellation funktioniert oder ob wir uns nach 6 Monaten überhaupt nicht mehr sehen können.
Das kann ich mir wirklich beim allerbesten Willen überhaupt gar nicht vorstellen, ganz im Gegenteil. Wir beide sind ja 3 Jahre jetzt erprobt in der Zusammenarbeit und auch darüber hinaus noch das Team, also von daher ganz im Gegenteil, ich glaube nicht.
So, jetzt bist du dran, du darfst mich vorstellen.
Ja. Das wird mega. Ja, das mache ich sehr gerne. Nathalie Bräuninger ist jetzt seit gestern, also ganz frisch verantwortlich für die Programmleitung der Immobilienwirtschaft, Architektur des Rotonda Business Clubs. Und darüber freuen wir uns sehr. Nach ihrem Architekturstudium in Stuttgart, in Straßburg und Paris und einigen praktischen Jahren im Planungsbüro hast du dich spezialisiert auf die Kommunikation von Architektur. Und so warst du unter anderem auch für die DB, Deutsche Bauzeitung, die AIT, das Internetportal Köln Architektur, den Kölner Express und die Kölnische Rundschau journalistisch tätig. Danach verantwortete Nathalie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Kister Scheithauer Groß hier in Köln und später bei RKW Architektur Plus in Düsseldorf. Bis Ende letzten Jahres war sie die Leiterin der PR und Kommunikation beim ICG, Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft, und sie engagiert sich zudem politisch und ist für die Interessengemeinschaft Angestellter Architekten, IAA, Mitglied der Vertreterversammlung der Architektenkammer NRW sowie des Ausschusses Öffentlichkeitsarbeit. 2022 initiierte sie zusammen mit der Architektinneninitiative NRW das erste deutsche Mentoring-Programm für Architektinnen, Plan M, haben wir gerade schon gehört, welches derzeit sehr erfolgreich im zweiten Jahr läuft und wir ja in den ganz großen Planungen auch schon stecken für den dritten Jahr.
Das Matching ist durch, im Februar geht's los. Ne?
Ja, genau. Ja,
ich freue mich.
Ja, die eigentliche Frage, kennt ihr euch eigentlich? Die können wir uns ja sparen, ne? Sei Plan M, kennen wir uns, arbeiten da jetzt schon zusammen. Und Nathalie als Initiatorin und ich im Namen von Jung als Sponsorin und auch als Mentoring. Wieso dann dieser gemeinsame Podcast und warum haben wir heute hier keinen externen Gast dabei?
Ehrlich gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, einen externen Gast reinzuholen. Ich dachte, so für meinen ersten Podcast, an meinem zweiten Arbeitstag, da hole ich mir nicht irgendwie einen Vorstand, Geschäftsführer oder was auch immer von einer Wohnungsbaugesellschaft oder, sondern jemand, den ich kenne und den ich sehr schätze und wo ich so ein bisschen reinkommen kann, mich mit dem Medium vertraut machen, weil, also ich hatte dieses LinkedIn-Audio-Format, wo ich ja auch immer viel spreche, aber tatsächlich noch nie einen eigenen Podcast gemacht. Ich war mal Gast, aber das ist mein erster Podcast. Und da dachte ich, ist es vielleicht ganz schön, wenn ich jemanden habe, ja, dem ich irgendwie so ein Safe Space, wo ich entspannt bin und die Zuhörer dann auch entspannt sind. Und was dazu kommt, dass man mich vielleicht einfach kennenlernt und erfährt, warum ich zu Rotonda gewechselt bin und wo man auch Wiebke ein bisschen besser kennenlernt, weil sie moderiert den Podcast zwar jetzt auch schon seit einigen Ausgaben mit, aber ich weiß nicht, ob ihr alle schon wisst, was für eine tolle Frau die Wiebke eigentlich ist. Ne? Also, dass man so ein bisschen uns besser kennenlernt. Das war so die Intention des Ganzen.
Das ist eine gute Idee. Für mich ist es auch ganz neu, weil ich ja sonst eher die Moderatorinnenrolle habe. Heute hier eher ja, vor dem Mikro sitze und du die ein oder andere Frage dir wahrscheinlich für mich überlegt hast und auch eine neue Konstellation für mich. Bin gespannt.
Ja, wir fangen direkt mal an. Ich habe das Kapitel Burning Questions genannt, angelehnt an den Hot Seat von Ellen's Burning Questions. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen vor, dass, oder würde das gerne, wenn du einverstanden bist, auch in Zukunft beim Podcast zu machen, einfach um die Gäste besser kennenzulernen und denen mal so ein paar tiefgründigere Fragen zu ihrer Persönlichkeit zu stellen. Weil ich glaube, man möchte immer wissen, wie die Leute so ticken und was sie für Leidenschaften haben und warum sie so geworden sind, wie sie sind.
Schöne Idee, finde ich. Ne?
Du kannst es auch nicht nein sagen, wir sind ja jetzt live.
Ne? Ich wollte gerade sagen, du hast mich vorher nicht gefragt.
Ich könnte jetzt hier mein ganzes Konzept auslegen und es wird einfach so gemacht. Nein, okay.
Du sitzt in der Falle.
Voll geschickt. Burning Question, Frage Nummer 1. Was war der wichtigste Meilenstein in deiner Karriere und was hast du daraus gelernt?
Eigentlich gibt es zwei ganz wichtige, wesentliche Meilensteine in meiner Karriere. Ich habe ja 1992 bei Heinze angefangen und ich habe dort nach einem Jahr 1993 in den Vertrieb gewechselt. Das war für mich sehr, sehr prägend, auch durch meinen damaligen Chef. Und der zweite wirklich auch nochmal wichtige Meilenstein war, nach der Elternzeit meines zweiten Kindes, als ich 2011 wieder angefangen habe bei Heinze, in meiner ersten Führungsposition auch. Mhm. Und Die wurde mir damals angeboten, die habe ich dreimal abgelehnt, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut habe. Ich habe mir das nicht zugetraut. Aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich dachte, wenn die dich jetzt schon dreimal gefragt haben und die dir das ja scheinbar zutrauen, dann probiere ich das jetzt einfach mal.
Darf ich fragen, wie alt du damals warst?
Da war ich 36 oder 37, irgendwie so.
Aber mir wäre es wahrscheinlich ähnlich gegangen.
Ja. Da habe ich mir das nicht zugetraut. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe schwimmen gelernt. Und rückblickend war das genau richtig. Aber das sind so wirklich zwei ganz prägende Meilensteine, die ich dann tatsächlich hatte.
Gab es mal eine Entscheidung, die du bereut hast?
Nein. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Also da habe ich auch wirklich schon mal drüber nachgedacht, weil ich, mein Glas ist tendenziell immer halb voll. Und die Dinge, die ich entschieden habe, der Wechsel von Heinze zu Jung, das war eine bewusste, sehr bewusste Entscheidung. Und ich bin immer sehr dankbar für die Dinge, die ich lernen durfte. Da gehören auch Misserfolge dazu oder, ich sag mal, wenn man auf die Nase fällt, wieder aufzustehen. Aber für mich ist eigentlich immer der Blick so, dass ich da rausgehe und sage, wo eine Tür zugeht, geht immer eine auf. Wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf. Und hinterher mir überlege, was habe ich denn daraus gelernt oder was hat es mir gebracht? Und die Dinge haben mich in der Regel immer weitergebracht.
Weil ich meine, nach so vielen Jahren dann ein Unternehmen zu verlassen und zu sagen, nee, mache ich nicht mehr weiter.
Ja.
Das ist sicherlich ein Cut. Also ich träume immer noch von meinen alten Arbeitgebern und träume, dass ich da noch arbeiten würde manchmal, ne? Wo ich denke, oh, hast du es vielleicht doch noch nicht verarbeitet oder so. Hm?
Ja, das habe ich nicht. Ich bin ja bei Heinze, was mir klar war, wir werden uns immer wiedersehen. Die Branche ist klein. Da war die Entscheidung damals gar nicht gefallen, als ich von Heinze die Entscheidung getroffen habe, ich werde was anderes machen. War nicht klar, wo gehe ich hin, aber mir war schon bewusst, dass ich die Branche jetzt nicht wechsle. Ich gehe nicht in die Kosmetikbranche oder sonst wohin. Da habe ich kein Netzwerk. Und von daher war mir das immer sehr wichtig, so zu gehen, dass alles sauber abgearbeitet ist, übergeben, überreicht. Wir ja nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis haben. Ich die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ja auch hier und da regelmäßig treffe, wir uns austauschen und das schätze ich sehr. Mir persönlich hat dieser Wechsel aber eben eine Menge gebracht und das, ich glaube, das hätte ich so, trotzdem, dass ich mich ja bei Heinze auch durch unterschiedliche Tätigkeiten sehr gut weiterentwickeln konnte, hätte ich das aber da nicht mehr erreicht in dem Maße wie das, was ich jetzt bei Jung machen kann und konnte und was es mir persönlich auch gebracht hat.
Wie definierst du Erfolg?
Wie definiere ich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich persönlich, Ziele zu erreichen. Und noch schöner finde ich es, Erfolg im Team zu haben, gemeinsam zu haben. Und wenn ich jetzt mal das auf meine jetzige Arbeit runterbreche, wo sind da die Erfolge? Wir haben viele Erfolge, das sind kleine, das gibt es in größere. Und ich kann es vielleicht mal mit einem Projekt als Beispiel festmachen. Da gibt es eben zu Beginn eines Projektes die Idee, die Vision des Bauherrn, des Projektentwicklers. Und wenn wir frühzeitig mit den Beteiligten im Dialog sind und auch wissen, was ist vielleicht die Vision, wie soll das ausgeführt werden, ausgestattet werden, was sind da für Besonderheiten, wenn wir auch die Ideen des Architekten, der Architektinnen kennen oder auch bis hin zum Interior, auch dann die Fachplaner, Installateure, also alle Beteiligten am Ende, bis hin ja auch bei uns intern, dass wir vom Pre-Marketing dabei sind, dass der Vertrieb dabei ist, dass im Idealfall, wenn es denn so läuft, dass wir zusammenkommen, da am Ende auch eine Referenz draus entsteht, dann sind es bei uns unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen, die beteiligt sind. Und das finde ich einfach total schön, wenn so ein Erfolg gemeinsam dann gelingt, dass wir in die Zusammenarbeit kommen, dass das Projekt realisiert wird, dass wir was dazu beitragen können, wie ist die Bedienphilosophie, wie ist die Ordnung an der Wand, was ist mit dem Design, mit der Materialität, Haptik und bis hin zu dann ja möglicherweise auch nach Referenz, dann würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht und das ist super. Und das finde ich halt tolle Erfolge. Davor gibt es viele kleine auch, ne? Es gibt ja unterschiedliche Ziele, aber das ist für mich dann der Erfolg.
Das Schöne ist ja, dass man es am Ende sehen und anfassen kann.
Ja.
Ne, bei meiner Arbeit, bei der Kommunikation ist es immer ein bisschen schwieriger. Ne?
Ja.
Da habe ich die Architekten, so die klassischen, etwas beneidet, wenn die nach ein paar Jahren sagen konnten, guck mal, das war ich beteiligt, ja. Das habe ich gemacht. Und ich konnte nur sagen, na, ich habe es irgendwie in die Presse gebracht, aber...
Ja, aber es ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass eben drüber berichtet wird.
Ja.
Was waren denn deine Meilensteine, Nathalie? Oder der Meilenstein?
Ja, gute Frage. Eigentlich so ein Meilenstein habe ich nicht wirklich. Ich würde sagen, dass ich habe so eine innere Unruhe, weitergehen zu wollen und irgendwas erreichen zu wollen. Und es muss zusammenpassen und dass ich da dann oft meinem Herz folge oder dieser inneren Unruhe folge und mich traue, dann das eben zu machen und zu sagen, nee, das ist jetzt noch nicht fertig. Und es gab Dinge, die waren fertig für mich, ne, als ich bei Kister Scheithauer groß war. Ich war da 4-5 Jahre und für mich war das dann okay. Ne, ich hatte meine Arbeit irgendwie abgeschlossen, dachte, okay, mehr kann ich hier jetzt nicht tun. Und dann ging es eben weiter. Und für mich ist der Meilenstein, dass ich mich weiterentwickeln möchte, glaube ich. Also ich kann es gar nicht so festmachen an einer bestimmten Sache. Nee, irgendwie nicht so wirklich.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch so eine gewisse Unruhe und mache gern auch neue Dinge.
Mein Mann sagt immer noch, immer schon gut, dass die Unruhe nicht bei mir auftritt. Ne? dass du nicht nach 4-5 Jahren denkst, jetzt musst du dann den Mann wechseln von dem her.
Ja.
Ja, nee, aber das ist es so ein bisschen. Es gab so ein paar Sachen in meinem Lebenslauf, die so gar nicht zusammenpassen. Also ich war ein halbes Jahr im französischen Skigebiet und habe ein Hotel geleitet. Und das, finde ich, gehört extrem zu meinem Leben dazu und war schon auch ein Meilenstein, weil ich da auch ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich hatte keine Ahnung von Gästebetreuung und Hotelmanagement und hatte dann plötzlich Reisegruppen, die samstags angekommen sind und die nächsten wieder samstags gefahren. Und ich war 24 Stunden am Tag online quasi, habe mit den Gästen gegessen, habe die betreut, war mit denen Skifahren, habe die Buchhaltung gemacht. Und da habe ich viel über Menschen gelernt und wie man mit denen umgeht. Also das war ein Meilenstein, obwohl er überhaupt nichts mit Architektur oder Kommunik, also klassisch, zu tun hat. Sowas zum Beispiel, ja.
Ja, aber das passt ja ganz hervorragend, weil das ja auch zu deinem Netzwerktalent gehört, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen oder auch im Plan M die Verbindungen, die da sind. Und wunderbarerweise kannst du das jetzt hier in der Rotunda dann genauso einbringen und leben und ausfüllen. Ja. Ist doch super.
Ja, total. Also manchmal, ich war jetzt zufälligerweise, als ich Skifahren war über Weihnachten, im selben Skiort wie damals vor 20 Jahren und bin auch in das Hotel nochmal reingegangen und dann hatte ich wirklich so Flashbacks, so wie das damals so war. Aber ich habe gedacht, genau dieses Gefühl, dass die Gäste in meinem Anführungszeichen Hotel hatten, dass sie sich da wohlgefühlt haben, dass wir mit denen Discoabende gemacht haben, Fackelabfahrten. Und dieses Gefühl finde ich so wichtig, egal was man tut, dieses Gemeinschaftliche, dieser Safe Space, das wäre so mein Wunsch, dass man das bei Rotunda schafft, dass wir das schaffen, dass die Leute da gerne sind, dass man gemeinsam eben Dinge erlebt. Und es muss auch nicht immer, finde ich, mit Architektur oder Immobilienwirtschaft zu tun haben. Also das wäre so mein Traum. Das sind so Meilensteine. Ich habe auch mal American Express Kreditkarten verkauft. War auch ein Meilenstein, weil ich gelernt habe, auf Leute zuzugehen und zu gucken, wie die so ticken. Kaltakquise, so richtig. Hallo, wollen Sie mal was Neues kennenlernen?
Ja.
Die blaue Amex-Karte. Aber das ist schon 30 Jahre her.
Aber das gehört dazu. Und das ist ja dann auch ein Stück weit die Dinge, die du da gemacht hast, die dich prägen, die dich weiterbringen.
Auf jeden Fall.
Aber gibt es auch irgendeinen Punkt, wo du sagst, das war schwierig oder hat dich nochmal zurückgeworfen? Wie gehst du damit um?
Ich war direkt nach dem Studium. Ich habe 2002 Diplom gemacht in Stuttgart. Weil ich dachte, ich muss jetzt ins Architekturbüro, weil ich habe ja Architektur studiert. Und damals gab es überhaupt keine Jobs, überhaupt nichts. Und dann habe ich in einem ganz kleinen Architekturbüro in Stuttgart angefangen, im Westen, für 1200 Euro brutto im Monat. Habe die Nächte durchgearbeitet, die Wochenenden durchgearbeitet und mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Das hätte ich mir sparen können, wobei andererseits ich dann auch gemerkt habe, das willst du nicht, ne? Das ist es nicht. Und ich habe einen Tag die Woche bei der Deutschen Bauzeitung in der Redaktion gearbeitet und da habe ich gemerkt, das ist es, ne? Das macht mir viel mehr Spaß. Aber diese Schleife über das Architekturbüro hätte ich mir sparen können. Und ich habe auch immer, als ich dann Kinder bekommen habe, auch immer noch gedacht, vielleicht gehst du irgendwann wieder zurück ins Architekturbüro. Ich war natürlich abgehängt. Also ich hatte von CAD-Zeichnern nicht wirklich viel Ahnung. Und durch diese Auszeit habe ich dann auch, ja, war ich abgehängt. Andere waren viel weiter. Und dann dachte ich, du kannst nicht zurück ins Büro und anfangen zu zeichnen. Das geht nicht. Du musst jetzt irgendwie das mit der Kommunikation machen. Ja, so.
Ja, aber das sollte wahrscheinlich so sein, dass du dann doch nochmal merkst, im Büro, das ist nicht ganz deins, nee. Bei der Bauzeitung, das schon passte ja. Dann genau und ja. Am Ende fügen sich die Dinge dann.
Wahrscheinlich. Oder? Ich habe dann ja später für Köln Architektur angefangen, Interviews mit Architekten zu führen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich in diese Architekturbüros reingekommen bin, ist mir wirklich schlecht geworden. Also ich konnte diese Stimmung in dem Büro, das war ganz unangenehm. Dann habe ich ja so ein paar Umwege gemacht. Ich war auch bei Heuer Dialog viele Jahre und im IT-Salon. Und jetzt, dann ging es ja wieder. Ich bin ja dann auch zu KSG und zu RKW und so. Aber ich hatte wirklich diese Erfahrung in diesem kleinen Stuttgarter Büro, war wirklich so eine prägende Erfahrung, dass ich dachte, Architekturbüro?
Das war schon eine krasse Prägung.
Ja.
Umso schöner, dass du heute hier bist.
Ja, aber wir waren bei deinen Burning Questions.
Ah, okay. Ich dachte, ich komme da raus.
Nee. Über was sprechen wir? Welche nehme ich denn jetzt? Welche Eigenschaft hat dir in deiner Karriere am meisten geholfen? Und welche deiner Eigenschaften hat dich vielleicht ausgebremst? Jetzt muss Wiebken auf ihrem Zettel gucken, was sie sich da überlegt hat.
Ja, ich will ganz ehrlich sein, ich habe darüber wirklich nachgedacht. Welche Eigenschaften haben mir wirklich geholfen? Und ja, was steht mir vielleicht auch manchmal im Weg? Mhm. Aber was mir wirklich geholfen hat, ist dass ich eigentlich immer irgendwie Ziele hatte, also schon eine Zielstrebigkeit. Ich bin auch ehrgeizig und das ist für mich überhaupt nicht negativ belegt. Das prägt mich, seitdem ich in den Vertrieb gewechselt, also seit 1993 prägt mich das. Ich habe immer einen gewissen Pragmatismus, den ich dabei habe, eine Tatkraft. Bin wirklich zielstrebig hatten wir schon. Ich bin jetzt nicht diejenige, die den Plan aufzeichnen kann, wie kommen wir dahin. Aber ich habe das große Ziel vor Augen, was daraus wird.
Mhm.
Und ich behalte mir auch immer so ein bisschen die Freiheit bei, die einzelnen Meilensteine, die dafür notwendig sind, zu justieren, zu schauen, geht es in die richtige Richtung, müssen wir vielleicht ein bisschen nachjustieren, um dann am Ende dahin zu kommen, was das Ziel ist.
Mhm.
Und damit bin ich ehrlich gesagt in den letzten Jahrzehnten, kann ich ja jetzt schon sagen, wirklich auch gut gefahren.
Ja, so nehme ich dich auch wahr, also so kenne ich dich eigentlich, ja.
Ja, ich gehöre nicht dazu, dass ich an einem Punkt festhalte, weil vielleicht mal definiert wurde, ja, so wollen wir das machen, wenn ich feststelle, nee, das ist jetzt nicht richtig oder das können wir noch anders oder besser machen, dann jederzeit gerne, dann gehen wir eben nochmal links oder rechts rum, aber hinten am Ende das große Ziel, das habe ich immer klar
vor. Ja, das ist super, weil Leute, die an Dingen festhalten, bloß weil sie daran festhalten wollen.
Nee, das habe ich nicht. Da gehöre ich nicht zu. Dann gerne nochmal die Schleife oder manchmal einen Schritt zurück, um dann zwei vorzugehen.
Mhm. Aber du bist, finde ich, auch sehr entscheidungsfreudig, ne, dass du sagst, ja. So, das machen wir jetzt so.
Ja.
Das kenne ich auch ganz anders, nur dass man noch zigtausend Schleifen dreht und nochmal den einbindet und die fragt und das macht, ne? Also das schätze ich sehr an dir, dass du sagst, nö, jetzt Ende aus, fertig, wir machen das jetzt so.
Ja, weil wir, ich glaube, dafür haben wir so viele Themen, das würde nicht funktionieren. Und da ist die Entscheidung, das habe ich aber gelernt auch, also das musste ich lernen. Ich kann mich sehr genau entsinnen, als ich angefangen habe, in meiner ersten Führungsaufgabe, in dem ersten Jahr, habe ich mich so schwer getan und immer mal wieder gehadert, oh, wie entscheide ich das jetzt, ist das hoffentlich richtig, ich wollte keinen Fehler machen, ich wollte nichts falsch machen. Und dann habe ich ich denke nochmal drüber nach. Aber am Ende war eigentlich meine erste Intuition die richtige. Und dann habe ich auch so entschieden, obwohl ich da rückblickend eigentlich noch Zeit verplempert habe, um zu checken, passt das jetzt hundertprozentig, weil ich eben keinen Fehler machen wollte. Das habe ich abgelegt. Dann gibt es eben auch mal eine Fehlentscheidung, dann stehe ich dazu. Aber dafür sind, keine Ahnung, 8 andere richtig gelaufen und 1 oder 2 gehen mal daneben.
Ja. Lässt du du bist ja Führungskraft, deine Mitarbeitenden eher laufen oder kontrollierst du? Wie stelle ich mir das vor?
Ich lasse gerne laufen, aber ich schaue schon da, wo ich merke, da muss ich vielleicht nochmal schauen.
Weil das finde ich extrem schwierig, da den Mittelweg zu finden.
Ah, da müssten wir jetzt mein Team mehr fragen, die könnten das, vielleicht würden sie es auch anders beantworten. Also ich, nach meiner Einschätzung, wenn ich sehe, also ich mache es mal konkret. Bei Projekten, die neu anlaufen, kontrolliere ich gerne, bis ich weiß, okay, das läuft. Aber dann nicht mehr. Mm. Dann ist es, liegt es aber auch daran, es sind eben meistens auch viele beteiligt, andere Bereiche auch. Und dann wird es schwierig, das so laufen zu lassen, vielleicht auf die Gefahr hin, dass es dann nicht rund läuft oder andere nicht weiterarbeiten können. Und mein Bestreben ist eben immer, dass andere einfach auch weiterarbeiten können und nicht warten müssen. Und dann bin ich gerne mal in CC, bis ich sehe und weiß, okay, das läuft rund und dann ist das für mich völlig fein.
Mm. So, hast du noch eine Frage, die du unbedingt beantworten möchtest? Gibt es eine Veränderung in unserer Branche, ich rede jetzt mal von der Architektur-Immobilienbranche, die du dir wünschen würdest in den nächsten Jahren?
Was wünsche ich mir in den nächsten Jahren? Da muss ich jetzt wirklich nochmal auf meinen Zettel gucken, da habe ich mir nämlich sehr, sehr ausführliche Gedanken zugemacht. Die finde ich nämlich nicht leicht.
Mhm.
Aber ich finde, was ich mir wirklich wünsche und was ich glaube, was der Branche gut tut, es gibt ja positive Veränderungen durchaus. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Besinnung haben auf notwendige und wesentliche Dinge. Und damit meine ich alle am Bau Beteiligten. Das gilt aus meiner Sicht für alle gleichermaßen. Wenn uns das gelingt, dass alle am Bau Beteiligten das für sich mitnehmen oder ja auch darüber vielleicht im Einklang mit uns auch sein könnten oder mit mir, dann glaube ich, dass es uns gelingt, einen verantwortungsvollen Umgang auch mit Ressourcen hinzubekommen. Das geht eben darum, wie werden Gebäude zukunftsfähig geplant, was an Intelligenz ist notwendig und was vielleicht aber auch nicht. Und damit, darum geht es nicht, das mit Technik voll zu stopfen, sondern wirklich zu schauen, dass wir gemeinsam schauen, was sind die notwendigen und wesentlichen Dinge, damit es gelingt, langfristig wirklich die besten und nachhaltigen Lösungen auch hinzubekommen.
Mhm.
Das würde ich mir wünschen. Und dazu zählt auch Qualität, Materialität. Aber ich glaube, damit würden wir einen großen Schritt weiterkommen.
Okay, danke. Welche Fragen hast du denn an mich?
Jetzt. Du hast ja in mehreren Städten studiert und gearbeitet. Du warst in Stuttgart, in Straßburg, Paris. Gibt es da eine Stadt, die dich jetzt beruflich und vielleicht persönlich, du hast jetzt schon vom Hotel im kalten Wasser beim Skigebiet erzählt, aber was hat dich da persönlich besonders geprägt?
Ja, das war ein Kontrast, also im Studium wirklich von Stuttgart dann nach Straßburg, Paris zu gehen. Stuttgart ist, das Architekturstudium damals war wirklich, wie man sich das so vorstellt. Es war, je größer, je besser, je teurer die Modelle waren, je mehr Geld man investiert hat, wenn der Papa Architekt war, umso besser, weil da konnte man dann bei dem dann in der Modellbauwerkstatt bauen. Das war am besten. Je länger man dort gearbeitet hat, bis nachts um vier, desto besser war dann die Benotung. Wenn man frühzeitig irgendwie den Arbeitsraum verlassen hat, ist man ausgeschimpft worden. Also dieses Stuttgarter Studium war sehr klassisch, viele männliche Vorbilder.
Mhm.
Und dann plötzlich der Gang nach Frankreich, da habe ich Spaß wieder bekommen an der Architektur. Also es wurden Modelle in Wellpappe gebaut. Wir haben irgendwie Skulpturworkshops gemacht. Es ging einfach wieder, es war viel haptischer.
Ja.
Ich habe viel mehr Architekturtheorie gehabt. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die ich in Stuttgart nie hatte. Das hat mich sehr geprägt.
Mhm.
Auch natürlich die französische Lebensweise.
Ja.
Ich hatte damals einen französischen Freund viele Jahre lang, da in der Familie zu sein. Und ja, die Intensität war eine andere als jetzt in Deutschland. Ja, das würde ich sagen. Ja, und dann bin ich ja der Liebe wegen nach Köln gezogen und war dann abwechselnd in Düsseldorf, Köln tätig. Aber ich bin ja eigentlich Schwabe, von dem her ist das für mich alles Rheinland. Alles nördlich von Frankfurt ist eins. Also.
Oh, oh, oh.
Shitstorm. Nein, aber ich habe die rheinländische Bevölkerung als sehr, sehr offen wahrgenommen und das war sehr positiv. Also ganz anders als in Stuttgart.
Ja.
Wenn ich in Stuttgart abends in der Bar irgendjemand angequatscht habe, nur einfach, weil ich freundlich sein wollte, dann wurde ich schon komisch angeguckt. So, was will die jetzt von mir? Warum spricht die mich an? Und dann kam ich nach Köln und dann war das irgendwie, anders, ich da fühl, war ich so eine, ja, eine von allen. Ne?
Ja. Ja. Ich würde gerne noch mal eben einen Schritt zurück. Du hast jetzt erwähnt, dass das in Stuttgart sehr männlich geprägt war. Gab es da einen Unterschied zu Frankreich dann, zu Paris? War das ähnlich oder?
Ja, ehrlich gesagt, ja. Die hatten ja, okay, auch nicht wirklich Frauen in der Lehre damals vor. Ja. Und oh ja, schon lange her.
Ein bisschen her.
Über 20 Jahre. Aber das war auch so. Tatsächlich.
Ja. Ja. Was mich jetzt wirklich nochmal brennend interessieren würde, was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Woran machst du den fest?
Früher, die Architekturzeit war für mich Erfolg, wirklich 12 bis 14 Stunden arbeiten, möglichst lange im Büro zu sein, möglichst wenig zu schlafen. Das war irgendwie für mich der Inbegriff von Erfolg.
Ja.
Das wechselte sich dann erstmal mit dem Gang zur Kommunikation, mit Kindern und so weiter. Und jetzt wäre es für mich ist Erfolg, wenn meine Ideen, die ich in meinem Kopf habe, weitergedacht und weitergetragen werden.
Ja.
Wenn ich mir überlege, wer mit wem sprechen könnte, wenn ich dann höre, die haben tatsächlich mal ein Projekt zusammen gemacht. Oder wenn ich mir überlege, dass wir unbedingt ein Mentoring-Programm brauchen für Architektinnen und ich dann ein Jahr später vor 100 Frauen stehe und sage, okay, das gibt's jetzt wirklich.
Da ist es.
Da ist es. Dann ist das für mich Erfolg.
Ja. Absolut.
Ja.
Absolut. Du hast es gerade angesprochen, Plan M, das Mentoring-Programm. Was war da der ausschlaggebende Punkt, das ins Leben zu rufen?
Ja, damals war ich ja bei RKW in Düsseldorf und hatte quasi eine Mentorin, die Barbara Pusinke, die mir immer sehr zur Seite gestanden hat. Also es war keine ausgesprochene Mentorin in dem Sinne, aber es fühlte sich so an, wenn wir in den Gesellschaftersitzungen waren und ich dann versucht habe, PR-Kommunikationsmaßnahmen zu erläutern und ich oftmals, ehrlich gesagt, auch frustriert daraus gegangen bin, war sie dann diejenige, die sagte, ja komm, egal, ne, Kopf hoch, Krone richten, wir machen das nächstes Mal so und probieren das so und so und so. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das hilft total, so jemand an deiner Seite zu haben. Und hatte mir dann überlegt, eigentlich hatte ich das bisher noch nie. Und habe dann auch gemerkt, wenn ich anderen Kolleginnen das weitergegeben habe, genau das Gleiche, egal ob die jetzt jünger oder älter waren, aber die in ähnlichen Situationen waren, wenn ich dann Tipps geben konnte und sage, probier doch mal auf die Weise. Ja, so kam dann irgendwie die Idee. Mhm. Und das war in der Corona-Zeit noch irgendwie, wo eh wenig Kommunikation war. Und ja, irgendwie entstand das so in meinem Kopf. Manchmal habe ich so Dinge, meistens so morgens unter der Dusche oder beim Schminken oder so, dann kommen dann so Ideen, wo ich denke, ja, können wir einfach ausprobieren.
Schon morgens im Bad gut nachdenken, das kann ich auch.
Ja.
Ja, aber das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte ja bei meiner Zeit damals 93, als ich in den Vertrieb gewechselt bin, einen Chef, der mein Potenzial damals sehr schnell erkannt hat und der mich wirklich gefördert, aber auch gefordert hat. Also ich hatte da einen Mentor an meiner Seite. Habe ich bis heute, wenn es heute mal Enges könnte ich da immer noch reden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das hat mir total geholfen und ist auch für mich ja einer der Aspekte, als Mentorin jetzt auch beim Plan M tätig zu sein, weil ich das gerne auch weitergeben möchte, weil mir das so unglaublich geholfen hat. Das war einfach eine super schöne Erfahrung.
Ja, und das Gute ist bei Plan M, dass wir jetzt ganz, ganz viele Mentorinnen haben, die wir fragen können. Also wenn ich irgendwie mal Probleme habe, dann weiß ich, okay, du kannst die und die anrufen dazu. Ja. Das ist schon toll.
Cool. Okay, ich habe noch eine Frage, die ich auch nochmal wirklich ganz spannend finde. Was ist aus deiner Sicht und auch jetzt Erfahrung die Fähigkeit, die notwendig ist, um Architektur gut zu kommunizieren, da effektiv zu sein? Was bedarf es dafür?
Ich glaube, es ist von Vorteil tatsächlich, dass ich Architektur studiert habe, weil ich irgendwie schon weiß, wie man so tickt als Architekt, was so der Hintergrund ist. Und ich wurde auch tatsächlich dadurch ernster genommen.
Ja.
Also eine Chefin sagte mal nach 3 Jahren zu mir, ach, Sie haben auch Architektur studiert? Dann kann ich mit Ihnen ja ganz normal sprechen.
Oh Gott.
Ne? Also ja, also ich glaube, dass Architekten einen ernster nehmen, wenn sie wissen, okay, die hat das Gleiche studiert.
Ja.
Dadurch ist das von der einen Seite schon mal gut und man kann die Sprache verstehen, aber dann die Fähigkeit, das zu übersetzen in die anderen Sprachen, ist genauso wichtig. Weil es hilft ja nichts, wenn ich die Erläuterungstexte genauso schreibe, wie der normale, in Anführungszeichen, Architekt das tun würde, mhm, sondern so, je nachdem, wer den bekommen soll. Ja. Ne? Ob es der Bauherr ist oder die Bevölkerung, ja, oder eine Fachzeitschrift, muss es eben anders kommuniziert sein. Absolut. Ja. Und da die Sprache von außerhalb unserer Architektenbubble zu verstehen, finde ich sehr wichtig. Deswegen, die Zeit bei Heuer-Dialog war super, weil ich eben wirklich die Immobilienwirtschaft kennengelernt habe und gemerkt habe, die sind eigentlich auch ganz nett. Die sind gar nicht so schlimm, wie einem immer so im Studium oder im Büro vermittelt wird, sondern die wollen eigentlich genau das Gleiche, sprechen nur irgendwie ein bisschen anders. Und das zu verstehen, ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die einem hilft.
Absolut. Und das ist ja aus meiner Sicht jetzt auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, zu wissen, dass die unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Sprachen sprechen oder verstehen. Du jetzt die der Architektur verstehst, wir auch. Wir verstehen die der Immobilienwirtschaft zunehmend besser, sodass dieses jetzt aus meiner Sicht hier wirklich ein Perfect Match ist, oder?
Wir werden sehen. Perfect Match. Ja, lass uns mal ein
bisschen. So, die Latte hängt jetzt hoch.
Genau, lass uns mal darüber sprechen, über diese Kooperation.
Ja.
Die gibt es jetzt ja schon seit einer ganzen Weile. Ich war ja gar nicht so drin. Ich weiß ja gar nicht, warum sich Jung entschieden hat, mit Rotonda zusammenzugehen und auch andersrum. Ne? Ich weiß es ja nur aus Erzählungen. Warum gibt es das? Und sprich.
Das mache ich sehr gerne. Ja, warum gibt es das eigentlich? Wie ist das Ganze entstanden? Jung ist eine starke Marke im Bereich der Architektur und Rotonda ist stark im Bereich der Immobilienwirtschaft. Die Rotonda hat den Wunsch, näher an die Architektur zu rücken und wir den Wunsch und die Idee, mit der Immobilienwirtschaft stärker in den Austausch zu kommen. Daraus entstanden ist diese Kooperation im Frühjahr letzten Jahres und wir haben dann gemeinsam überlegt, die Kolleginnen und Kollegen der Rotonda und auch wir von Jung mit einem Team, wie machen wir das Ganze denn? Wie wollen wir das nennen? Was ist das Ziel? Und wie füllen wir das Ganze mit Leben? Da haben wir zusammengesetzt, überlegt, wie wir das machen. Daraus entstanden ist Sphärraum. Und unter dieser Marke Sphärraum, die eine gemeinsame Marke von der Rotonda und Jung ist, laufen eben unterschiedliche Veranstaltungsformate. Und einen Teil haben wir davon ja im letzten Jahr bereits erfolgreich durchgeführt. Wir haben den Sphärraum Talk, den wir beide jetzt ja hier auch in diesem Jahr eröffnen dürfen. Wir haben im letzten Jahr Abendveranstaltungen durchgeführt, die unter Sphärraum Perspektiven laufen. Wir haben Sphärraum Morgenstunden, also dann ein Frühstücksformat. Und es gibt aber eben auch weitere Formate, die wir schon definiert haben und die wir dann in diesem Jahr auch mit Leben füllen wollen.
Sehr schön, ich freue mich. Ich habe schon viele Ideen.
Ja, darauf freuen wir uns auch. Aber das ist okay. Daraus ist diese Kooperation entstanden und ich kann aus den Monaten, die ich das jetzt ja auch begleitet habe, eine kleine Geschichte aus der letzten Veranstaltung jetzt in Hamburg im Dezember, die wir da durchgeführt haben, noch sagen. Kam jemand auf mich zu, der auch in Hamburg bei 2, 3 Veranstaltungen dabei war, der dann gesagt hat, Mensch Wiebke, das ist ja inzwischen echt etabliert, der Sphärraum, das ist ja wirklich toll, ein tolles Format. Und da habe ich im Nachhinein dann gedacht, wow, wenn wir das geschafft haben, dass es als etabliert wahrgenommen wird, dann sind wir absolut auf dem richtigen Weg, was für uns eine schöne Bestätigung ist, dass wir da mit dem Format Sphärraum, mit den unterschiedlichen jetzt Abend- oder Morgenveranstaltungen, es uns doch gelungen ist, die Zielgruppen Immobilienwirtschaft, aber auch Architektur, es geht ja darum, die eben auch miteinander zu vernetzen, das Verständnis füreinander, vielleicht ein Stück weit noch transparenter zu machen, den Austausch zu fördern, den Dialog, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Mm, total. Weil, ich meine, es gibt zigtausende von Veranstaltungen. Ja. Es werden immer mehr, also von den klassischen Veranstaltungen, Veranstaltern, aber auch von Firmen, die ihre eigenen Sachen machen. Und da noch irgendwie einen Mehrwert zu schaffen oder ein USP zu schaffen, finde ich extrem schwierig. Aber ich finde, diese Kombi Architektur, Immobilienwirtschaft, wenn man das in den Fokus setzt, das ist ja auch irgendwie so mein Kern, was ich seit 20 Jahren versuche, dann hat man, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Weil,
also ich rede mich immer fusselig, wenn ich sage, zu den Architekten, geht doch mal zu einer Heuerveranstaltung. Nee, das ist zu teuer und da sind doch bloß die blöden Immobilienleute. Aber genauso habe ich mich fusselig geredet, bei irgendwelchen Finanzierern zu sagen, geh doch mal zum Architekturgespräch. Ja, von dem her.
Ich glaube da ganz fest dran, dass wir das hinbekommen. Mhm. Ich glaube auch, dass, nee, ich weiß, ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Wir haben ein Architekturgespräch vor 2 Jahren in Frankfurt gehabt, wo wir Gäste hatten seitens der Architektur, Immobilienwirtschaft, Bauherr und Fachplaner, die an einem Projekt gemeinsam gearbeitet haben. Und wir haben das Feedback bekommen im Nachgang, nach dem Architekturgespräch, irgendwie 14 Tage danach, dass mich jemand davon angesprochen hat und hat gesagt, der Abend bei euch, bei den jungen Architekturgesprächen, der hat dazu geführt, dass wir jetzt besser miteinander arbeiten.
Super.
Und wenn uns das gelingt, wenn wir dazu beitragen können, und das ist ja egal, ob es ein jungen Architekturgespräch ist oder ob es ein Sphärraum ist,
ja,
dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil das ist ja im Ende der Kern,
ja,
wo es darum geht, in eine gute Zusammenarbeit, in eine vielleicht bessere Zusammenarbeit zu kommen, in den Austausch, in den Dialog und das Verständnis füreinander.
Ja. Und manchmal braucht man vielleicht eine andere Basis, sage ich mal, um diesen Austausch zu schaffen. Also
ja,
das Beste sind ja eigentlich bei diesen Veranstaltungen irgendwie am Abend.
Das hinterher, das Get-Together.
Das hinterher, das Tanzen. Oder ne, an der Bar sitzen. Und das muss man, finde ich, schaffen, dass man diese Atmosphäre schafft. Also ich hätte auch am liebsten, dass sich Leute auf dem Podium erstmal die Krawatte ausziehen oder das Jackett ausziehen und denken, so, jetzt sind wir mal irgendwie unter uns. Also es wäre so ein Traum von mir, dass man eben das schafft, dass man auf so eine andere, auf so eine menschlichere Basis kommt und dass die Leute dadurch vielleicht auch offener und ehrlicher sprechen und nicht nur, wie toll jetzt
Absolut.
Das letzte Projekt lief.
Absolut.
Vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber das wäre so ein Gedanke. Und ich habe jetzt auch gemerkt, in den letzten Jahren, da war ich ja wirklich klassisch Immobilienwirtschaft beim ICG. Mhm. Und wenn wir Veranstaltungen geplant haben oder Arbeitskreise, dann gab es halt ehrlich gesagt fast nie einen Architekten oder eine Architektin, die eingeladen worden ist. Da wurde eher der Anwalt eingeladen, weil das als relevanter betrachtet worden ist als die Architektur, weil wir einfach noch eine andere Rolle haben und da ist noch viel Arbeit da. Aber das geht nur, wenn die Architekten auch die Sprache der anderen verstehen und sich darauf einlassen.
Wir bieten den Rahmen.
Wir gehen zusammen tanzen.
Wir bieten den Rahmen dafür. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir einen Teil dazu beitragen können.
Ich denke auch. Ja, wie geht's weiter? Wir haben über Netzwerke gesprochen, wir haben über den Mehrwert von Sphärraum gesprochen. Zukunft des Podcasts, also ich würde sehr gerne das Ganze, so wie wir jetzt gesprochen haben, sehr offen und ehrlich machen, wenn du einverstanden bist. Ne? Also wirklich die Gäste sehr persönlich kennenlernen wollen, zu gucken, wie tickt die Person und darauf eben, wie tickt das Unternehmen oder überhaupt, um die Branche in einem anderen Licht zu zeigen. Egal ob Architektur oder Immobilienwirtschaft. Und mein Traum wäre auch, die Außenwahrnehmung überhaupt von der Branche zu verändern. Also, dass wir es aufs Titelblatt schaffen irgendwohin. Und zwar nicht, weil jemand Insolvenz angemeldet hat oder weil ein Elbtower leer steht oder was auch immer, sondern weil es ein tolles Projekt ist. Weil's,
ja, absolut.
Mehrere Generationen zusammenwohnen, weil was auch immer, weil die guten Sachen da sind.
Die guten Zusammenarbeit, am Ende das gute Projekt, das einen Mehrwert für die Gesellschaft hat, für die Baukultur und was möglichst lange auch gut funktioniert.
Yep. Liebe Wiebke, was nehmen wir aus unserem Gespräch mit? Hat es dir Spaß gemacht?
Es hat mir Spaß gemacht und ich nehme mit, dass wir auf einem guten Weg sind. Und jetzt auch mit dir an Bord und auch den Ideen, auch das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, in welche Richtung wir uns das vorstellen können, dass wir das gut hinbekommen werden. Ich bin da sehr zuversichtlich. Das nächste Jahr oder dieses Jahr wird sich das ein oder andere nochmal vielleicht ein wenig, werden wir nachjustieren. Wir werden dadurch besser werden und wir werden tolle Podcasts aufnehmen, wir werden tolle Veranstaltungen durchführen und viele gute Gespräche führen.
Das denke ich auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte kommt zu unseren Veranstaltungen. Ich würde mich sehr freuen, euch alle live kennenzulernen, zu sehen, und schaltet ein beim nächsten Podcast. Keine Ahnung, wen wir da einladen. Ich habe ja gestern erst angefangen. Ich muss ja jetzt erstmal gucken, wie das mit der Planung weitergeht. Bleibt dran, es wird nicht langweilig. Es bleibt menschlich, es bleibt empathisch, kritisch, offen, ehrlich. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Danke dir. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr uns zu dieser Folge etwas mitteilen möchtet, oder auch einfach nur so, sei es Lob, Kritik, eure Gedanken, oder wenn ihr ein Thema oder einen Gast habt, den die Immobilienwelt unbedingt hören und kennenlernen sollte, dann schreibt uns gerne. Am besten erreicht ihr uns unter talk@rotonda.de oder talk@jung.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat.